SR Info. Bilanz am Abend.
Die FDP will beim Sozialstaat etwas mehr fordern. Das sorgt für Aufregung in der Koalition und ist gleich unser erstes Thema. Außerdem geht es heute Abend um den Rückzug von Deutschlands wichtigster Cum-Ex-Ermittlerin und um umstrittene Reformen bei der deutschen Sportförderung. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Schärfere Regeln fürs Bürgergeld und Schluss mit der abschlagsfreien Rente mit 63. Dass eine Partei auf einem Parteitag die reine Lehre der eigenen Überzeugungen in ein Programm gießt, das ist eigentlich normal. Aber weil in der Ampel als Koalition wenig normal ist, sorgen die Pläne der FDP für den Parteitag am kommenden Wochenende für reichlich Diskussionen. Einen 12-Punkte-Plan für eine Wirtschaftswende will die FDP dort beschließen. Dieser Plan hat wenig mit den Positionen der Koalitionspartner SPD und Grüne zu tun. Und deshalb hängt der Haussegen mal wieder noch etwas schiefer als ohnehin.
Für die Opposition ist das ein willkommener Anlass, Kritik zu üben.
Es ist schon ein außergewöhnlicher Vorgang.
Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU.
Ich kann Ihnen nur sagen, wenn die FDP heute sagt, sie tritt aus.
Ja, dann sei die CDU
heute aus dem Stand fähig, einen Wahlkampf zu führen. Personell, finanziell und organisatorisch.
Zuvor hatte auch schon Sarah Wagenknecht Neuwahlen gefordert und CSU-Chef Markus Söder das 12-Punkte-Papier der FDP als Scheidungsurkunde bezeichnet. Doch geht es der FDP mit ihren Forderungen zu einer Wirtschaftswende wirklich darum, die Koalition zu sprengen? Naheliegender ist es, dass die FDP vor ihrem Parteitag am Wochenende ihr eigenes Profil schärfen möchte.
Ich bin nicht aufgewacht morgens mit dem Ziel, irgendjemanden in diesem Land zu provozieren.
Beteuerte dann auch Bijan Cirsaray, Generalsekretär der FDP, kurz nachdem die Parteispitze das Positionspapier beschlossen hatte.
Genauso wie die SPD das Recht hat, eigene Positionen zu formulieren, genauso wie die Grünen das Recht haben, eigene Positionen zu formulieren, hat auch die FDP, Überraschung, das Recht, eigene Positionen zu formulieren, erst recht kurz vor einem Parteitag der FDP.
Die Forderungen der FDP sind dabei im Kern nicht neu. Jetzt aber noch einmal besonders öffentlichkeitswirksam in einem 12-Punkte-Papier zusammengefasst. Darunter Bürokratieabbau, schnellere Baugenehmigungen, die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und keine weitere staatliche Förderung von erneuerbaren Energien. Für Diskussionen sorgen aber vor allem folgende Punkte. Die FDP will die sogenannte Rente mit 63 abschaffen, beim Bürgergeld schärfere Sanktionen für Jobverweigerer einführen und beim Sozialstaat insgesamt auf die Bremse treten.
Wir wollen ein Moratorium für Sozialleistungen.
Mindestens 3 Jahre lang sollte die Politik keine neuen Sozialleistungen einführen, so Cirsaray. Bei der SPD kommen die Vorschläge nicht gut an. SPD-Co-Parteichef Lars Klingbeil sagte dem TV-Sender NTV, auch seine Partei setze sich dafür ein, die Wirtschaft zu stärken.
Aber ich möchte das nicht mit den Konzepten der 90er Jahre tun. Ich möchte das mit einer Wirtschaftspolitik tun, die auf der Höhe der Zeit ist. Und das bedeutet, Wirtschaft und Soziales nicht gegeneinander auszuspielen.
Und Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD betonte, wenn es wirklich um Wirtschaftskompetenz gehe.
Ist der Abbau von Arbeitnehmerrechten oder das Kürzen von Renten keine gute Idee? Hat mit Wirtschaftskompetenz wenig zu tun.
Aber er sehe das ganz gelassen, so Heil, und halte.
Das auch eher für Parteitagsfolklore bei der FDP, denn das wird ja nicht Wirklichkeit werden in der Regierungskoalition.
Zurückhaltend auch die Reaktion der Grünen. Parteichef Omid Nuripur.
Die Positionen der FDP sind nicht neu. Parteitage sind dafür da, Beschlüsse zu fassen. Und wir haben in diesen Fragen bekanntermaßen unterschiedliche Auffassungen. Das ist alles bekannt.
Parteitagsbeschlüsse sind das eine, Vereinbarungen innerhalb der Koalition etwas anderes. Das ist richtig. Nur neue Vereinbarungen zu treffen, fällt der Ampel aktuell sichtbar schwer.
Aus Berlin hat Philipp Eckstein berichtet. Und zu den erneut offengelegten Differenzen zwischen den Ampelkoalitionären hören wir jetzt den Kommentar von Martin Polanski.
Dieses Papier der FDP muss es in sich haben. CSU-Chef Markus Söder spricht von einer Scheidungsurkunde der Ampelkoalition. Sarah Wagenknecht vom gleichnamigen Bündnis von Scheidungspapieren und der SPD-Sozialpolitiker Helge Lindt von einer Austrittserklärung aus der Koalition, sofern die FDP ihr Papier umzusetzen gedenke. Wer sich jetzt Sorgen vor einem akuten Ende der Ampelkoalition macht oder auch inständig darauf hofft, kann erstmal wieder runterschalten. Am 12-Punkte-Papier der FDP ist das meiste nicht neu. Zugespitzt versucht die Parteiführung nochmal ihren wirtschaftsliberalen Markenkern nach vorne zu stellen. Aufmerksamkeit zu erzeugen mit Schlagworten, die SPD und Grüne in Aufregung versetzen. Rente mit 63 abschaffen, 3 Jahre lang keine neuen Sozialleistungen beschließen, weniger Bürgergeld für Jobverweigerer. Die FDP hat die Aufmerksamkeit auch bitter nötig. In den Umfragen liegt sie bei 5%. Die anstehenden Wahlen in diesem Jahr verheißen wenig Gutes. Und in der Partei haben viele längst genug vom ungeliebten Bündnis mit SPD und Grünen. Am Wochenende ist zudem FDP-Bundesparteitag. Die Parteibasis möchte wissen, was FDP pur in Ampelzeiten heißt. Nachzulesen in dem 12-Punkte-Papier kurz vor dem Parteitag. FDP-Generalsekretär Bijan Djirsaray hat recht, wenn er betont, dass es um einen Parteitag der FDP geht und nicht um ein Treffen der Ampelkoalition. Auch die SPD hat gerade erst auf einer Parteikonferenz auf Norderney eine Reform der Schuldenbremse gefordert, wohl wissend, dass die mit der FDP nicht zu machen wäre und das Dreierbündnis daran im Zweifelsfall zerbrechen könnte. Diese Entwicklungen zeigen, nach knapp 2,5 Jahren Ampel werden die Fliehkräfte im Bündnis größer statt kleiner. Aber das Bündnis dürfte erstmal halten, da die FDP ihr parlamentarisches Aus befürchten müsste, wenn sie die Koalition verlässt. Das 12-Punkte-Papier ist keine Scheidungsurkunde, zumal es die absehbar gar nicht braucht. Oder kann sich irgendjemand vorstellen, dass die Ampelkoalition nach den nächsten Wahlen eine zweite Chance bekommt?
Die Meinung von Martin Polanski aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Cum-Ex. Dahinter verbirgt sich ja einer der größten Finanzskandale der bundesdeutschen Geschichte. Dem Staat ist dabei ein Schaden in Milliardenhöhe entstanden. Die Masche war kompliziert im Detail, aber im Prinzip recht einfach. Anleger ließen sich dabei eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Es gab und gibt deswegen immer wieder Durchsuchungen bei Banken und auch bei Anwaltskanzleien. Allein die Staatsanwaltschaft Köln führt rund 120 Ermittlungsverfahren im Cum-Ex-Bereich, die sich ihren Angaben zufolge gegen rund 1.700 Beschuldigte richten. Und ausgerechnet bei dieser Staatsanwaltschaft in Köln hat es jetzt einen personellen Paukenschlag gegeben. Deutschlands wohl wichtigste Cum-Ex-Ermittlerin schmeißt dort nämlich hin, die 50-jährige Oberstaatsanwältin Anne Brohilker. Was es damit auf sich hat, wollen wir klären mit unserem WDR-Kollegen Massimo Bognani. Herr Bognani, wie zentral war die Rolle von Frau Brohilker denn bislang wirklich?
Ja, Anne Brohilker ist Oberstaatsanwältin in Köln. Sie ermittelt in den Cum-Ex-Fällen seit mehr als 10 Jahren, leitet die eigens für Cum-Ex geschaffene Hauptabteilung H in Köln. Und ja, ihr ist es gelungen, über diese vielen Jahre die ersten Kronzeugen zu gewinnen, die dann ausgepackt haben über diese Geschäfte. Ihre Anklagen haben auch zum bundesweit ersten rechtskräftigen Urteil im Cum-Ex-Skandal geführt. Und ja, es sind mittlerweile auch Schlüsselfiguren aus dem Cum-Ex-Skandal zu rechtskräftigen Gefängnisstrafen verurteilt worden. Also sie spielt eine sehr zentrale Rolle für die Aufarbeitung dieses Milliardenskandals.
Ja, nun zieht sie sich aber zurück. Wie begründet sie das?
Ja, sie begründet das so, dass im Laufe dieser vielen Jahre, die sie halt da ermittelt, festgestellt hat, dass in ihren Augen, so hat sie uns das im Interview gesagt, eben so die politische Unterstützung fehlt und dass es aus ihrer Sicht so ist, dass Finanzkriminalität in Deutschland eben nicht hinreichend bekämpft wird. Also sie hat gesagt, als Staatsanwältin kann sie natürlich einzelne Fälle ermitteln, aber künftig möchte sie halt eben eher das grundsätzliche Problem an der Wurzel packen sozusagen und sich eher dafür einsetzen, dass die Rahmenbedingungen besser werden in Deutschland.
Das heißt, sie zieht sich nicht komplett zurück, sondern hat einen neuen Job.
Genau so ist es. Also sie verlässt die Staatsanwaltschaft Köln und wird künftig bei der Nichtregierungsorganisation Finanzwende dieses Jahr mit Aktionen und Öffentlichkeit gegen Finanzkriminalität richtet und für Aufklärung. Da wird sie sich künftig einsetzen, was natürlich schön ist für diese Organisation, aber natürlich eine Lücke hinterlässt bei den Ermittlungen.
Was sagt uns das alles denn tatsächlich über die Bekämpfung der Finanzkriminalität in Deutschland? Sie hat ja doch konkrete Vorwürfe, die sie da macht.
Das ist richtig. Also sie bemängelt einfach, dass es viel zu wenig Personal gibt bei der Justiz, um diese Fälle aufzuklären. Gleichzeitig sagt sie auch, Naja, diese Finanzkriminalität, diese weiße Kragenkriminalität, die ist halt besonders, denn die Menschen, die dort Beschuldigte sind, die haben meist sehr viel Geld, die haben die teuersten Anwälte oder ganze Anwaltsteams. Und am Ende des Tages ist es halt so, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Mitteln der Justiz und den Mitteln dieser möglichen Täter. Gleichzeitig bemängelt sie auch noch, dass es einfach in Deutschland auch zu wenig Kontrollen gibt, dass denen einfach auch nicht so sehr auf die Finger geschaut wird.
Kann man sagen, ob dieser Rückzug dieser wichtigen Oberstaatsanwältin jetzt absehbar Auswirkungen hat auf die zahlreichen Cum-Ex-Ermittlungen oder gar auf laufende Gerichtsverfahren?
Naja, man muss schon sehen, dass die Aufklärung dieses Skandals im Grunde genommen gerade mal am Anfang steht. Also es sind immer noch Milliardensummen von unserem Steuergeld bei Banken. Es sind, Sie haben es gesagt, mehr als 1700 Beschuldigte. Und das heißt, jetzt muss man schon zumindest sehr genau, denke ich auch, muss die Öffentlichkeit, die Politik genau hinschauen, ob es in Köln diesen Weg weitergeht, den Frau Brohlker ja beschritten hat, oder ob es hier vielleicht künftig dann doch auch einen Einbruch dieser Ermittlungen gibt.
Informationen vom WDR-Kollegen Massimo Bognani. Wir haben am Nachmittag über den Rückzug von Deutschlands wichtigster Ermittlerin im Cum-Ex-Finanzskandal gesprochen. Und von der Finanzkriminalität kommen wir zur Spionage. Wenige Tage nach der Festnahme zweier mutmaßlicher russischer Saboteure hat die Bundesanwaltschaft heute Morgen erneut drei Personen unter Spionageverdacht festnehmen lassen. Die sollen für China gearbeitet haben. Bundesinnenministerin Faeser hat diese Festnahme als großen Erfolg der Spionageabwehr bezeichnet. Oliver Neuroth.
Faeser spricht von einer erheblichen Gefahr durch chinesische Spionage in Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft. Der im aktuellen Fall betroffene Bereich ist nach Faesers Worten besonders sensibel, nämlich Technologien aus Deutschland, die militärisch nutzbar sind. Die drei Festgenommenen sollen gemeinsam eine Tarnfirma aufgebaut haben, um an Informationen aus technischen Universitäten in Deutschland zu gelangen, aus dem Bereich Maschinenbau, und diese dann an China weitergegeben haben. Das alles im Auftrag des chinesischen Ministeriums für Staatssicherheit. Konkret soll es unter anderem um Informationen über Motoren für Kampfschiffe gegangen sein. Bundesjustizminister Buschmann sagt, der Fall zeige, dass der Staat wachsam sein müsse. Wer rechtswidrig potenziell militärisch nutzbares Material exportiert, muss nach Buschmanns Worten mit einer harten Antwort des Rechtsstaats rechnen. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen seit Monaten vor mehr Spionage aus Russland und China. Vergangene Woche erst waren zwei Deutsch-Russen in Bayern festgenommen worden, wegen des Verdachts der Spionage im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine.
Jenseits von mündlichen Fehlereingeständnissen haben in Israel nicht viele wirklich Verantwortung übernommen für die Fehler, die bei Sicherheit und Aufklärung vor dem Hamas-Massaker am 7. Oktober gemacht worden sind. Der Direktor des israelischen Militärgeheimdienstes, Aharon Haliva, ist nun wegen solcher Fehler zurückgetreten. Tim Aßmann.
Seine Abteilung sei der anvertrauten Aufgabe nicht gerecht geworden, schrieb Generalmajor Aharon Haliva in seinem Rücktrittsgesuch, das Israels Verteidigungsminister annahm. Haliva hatte als Chef des israelischen Militärgeheimdienstes schon kurz nach dem Terrorüberfall durch die Hamas am 7. Oktober die Verantwortung für den Anteil seiner Einheit am Versagen der israelischen Nachrichtendienste übernommen und seinen Abschied für einen Zeitpunkt angekündigt, an dem die militärische Lage das zulässt. Die konkrete Entscheidung zum Rücktritt kommt nun einen Tag nach der Veröffentlichung einer aktuellen Umfrage. In der Erhebung des israelischen Demokratieinstitutes erklärte eine Mehrheit der Befragten, dass nun der Zeitpunkt für Rücktritte im Zusammenhang mit Fehlern rund um den 7. Oktober gekommen sei. Neben Militärgeheimdienstchef Haliva hatten auch andere Entscheidungsträger in Israels Militär und Politik nach dem 7. Oktober angekündigt, später Verantwortung übernehmen zu wollen. Premier Netanyahu hat bisher keine eigenen Fehler eingeräumt. Israels Armee bereitet sich unterdessen offenbar weiter auf eine Offensive gegen die Stadt Rafah im Gazastreifen vor und eine damit verbundene Evakuierung der Zivilbevölkerung dort. Der israelische Sender Kan meldet, die Armee wolle im südlichen und zentralen Küstengebiet des Gazastreifens eine Schutzzone für rund 1 Million palästinensische Flüchtlinge sowie 5 Feldlazarette einrichten. An der seit Monaten geplanten Offensive gegen Rafah gibt es erhebliche internationale Kritik, unter anderem aus Deutschland und den USA, weil Rafah mit Flüchtlingen überfüllt ist.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Der Start der Hannover Messe und die deutsche Sportförderung beschäftigen uns gleich unter anderem noch. Jetzt um 17.44 Uhr gibt's erstmal Meldungen in Kürze mit Isabel Tentrup.
In Europa hat es im vergangenen Jahr so viele Tage mit extremer Hitzebelastung gegeben wie noch nie. Das geht aus dem Jahresbericht der Weltwetterorganisation und des EU-Klimawandeldienstes Copernicus hervor. Demnach ist Europa der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Die Temperaturen seien seit den 1980er Jahren etwa doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt gestiegen. Für Menschen bei der Arbeit wird der Klimawandel weltweit zunehmend zum Sicherheits- und Gesundheitsrisiko. Ein UN-Bericht schätzt, dass mehr als 70% der Arbeitskräfte weltweit betroffen sein dürften. Die Internationale Arbeitsorganisation ILO, die zu den Vereinten Nationen gehört, nennt als größte Gefahren für Arbeitskräfte Hitze und UV-Strahlung. Übermäßiger Hitze ausgesetzt seien besonders Menschen, die unter freiem Himmel arbeiten, etwa in der Landwirtschaft. Daneben sieht die ILO Menschen bei der Arbeit auch durch Extremwetterereignisse in Gefahr, sowie durch Parasiten, die sich wegen des Klimawandels in größeren Gebieten ausbreiten. Die große Mehrheit der EU-Staaten hält sich nicht an die selbst auferlegten Regeln für Haushaltsdefizite und Staatsschulden. Das hat das EU-Statistikamt Eurostat ermittelt. Demnach haben 11 Mitgliedstaaten ein Defizit von mehr als 3% ihrer gesamten Wirtschaftsleistung. Am größten ist das Staatsdefizit in Italien mit 7,4%. Deutschland liegt bei 2,5%. Nur Zypern, Dänemark, Irland und Portugal gaben nicht mehr Geld aus, als sie einnahmen. Die Schuldenquote von 60% des Bruttoinlandsprodukts überschreiten nach Angaben von Eurostat 13 EU-Staaten, unter ihnen auch Deutschland. Die Regeln des 25 Jahre alten Stabilitäts- und Wachstumspakts sind wegen der Folgen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs ausgesetzt. Bei seinem Türkei-Besuch hat Bundespräsident Steinmeier den Beitrag türkischer Migrantinnen und Migranten an der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands gewürdigt. Steinmeier sagte in Istanbul, sie gehörten ins Herz der deutschen Gesellschaft. In der Millionenmetropole traf der Bundespräsident auch Bürgermeister İmamoğlu, der als einer der populärsten Oppositionspolitiker des Landes gilt. Den türkischen Präsidenten Erdogan wird Steinmeier erst zum Abschluss seines dreitägigen Aufenthalts treffen. Die saarländische SPD-Fraktion will einen Beauftragten gegen Rassismus einsetzen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll am kommenden Mittwoch in die Plenarsitzung des Landtags eingebracht werden. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Braun sagte, die Gefahr in unserem Land gehe ganz klar von rechts aus. Die neue Stelle soll beim Landtag angesiedelt werden und eine beratende Funktion haben, aber auch präventiv tätig sein.
4000 Aussteller aus Industrie und Forschung. Es ist mal wieder der gewohnte Großauftrieb auf der weltweit wohl wichtigsten Industrieschau. Gestern Abend ist die Hannover Messe eröffnet worden. Aber so richtig los ging es heute mit dem traditionellen Eröffnungsrundgang des Bundeskanzlers. Am Saargemeinschaftsstand hat Olaf Scholz wohl keine Station gemacht. Wo er stattdessen war und was er zu sagen hatte, berichtet Annette Deutzkens.
Es ist ein straffes Programm. 12 Aussteller in 2 Stunden. Mit allen kommt Bundeskanzler Olaf Scholz kurz ins Gespräch, erkundigt sich nach zukünftigen Plänen, schneidet Kabel durch, stellt sich für ein Selfie auf und versucht, Optimismus zu verbreiten.
Also ein Tag des Aufbruchs, ein Tag, der Zuversicht stiftet, weil wir auf modernste Technologien setzen, um die Herausforderung für unser Leben und die Herausforderung der Zukunft zu meistern.
Zu den zentralen Herausforderungen gehören die Fragen, wie kann die deutsche Industrie digitaler, wie kann sie nachhaltiger werden? In den Messehallen zeigt sich, dass viele Unternehmen Antworten auf diese Fragen haben und dass sie ihre Zukunft durchaus in Deutschland sehen, so wie Siemens. Roland Busch, Vorstandsvorsitzender, bekennt sich klar zum Standort Deutschland.
Wir glauben an Deutschland, wir investieren in Deutschland. KI ist die Superkraft, mit der wir die Technologien, die wir haben, noch schneller an den Markt bringen.
Aber nicht alle sind so zuversichtlich. Zu viel Bürokratie, hohe Energiekosten, 2 häufig geäußerte Sorgen. Dazu kommt die Angst, beim Wasserstoff, der als Gold der Energiewende gilt, abgehängt zu werden. Hergestellt wird der Wasserstoff per Elektrolyse. Uwe Petersen von GP Joule, einem Unternehmen aus der Energiebranche, nutzt den Messebesuch von Scholz für eine Botschaft.
Und wir haben so ein bisschen Sorge ab und zu, dass diese Elektrolyse nicht in Deutschland steht, sondern in Kanada, Namibia, Patagonien. dann fehlt sie hier bei uns, weil dann wird sie auf jeden Fall teurer, die Energiewende für uns, wenn wir sie nicht integrieren, weil wir brauchen sie, um Spitzen hier auch bei uns abzufahren.
Auch die Salzgitter AG braucht in Zukunft riesige Mengen Wasserstoff, um mit dessen Hilfe umweltfreundlichen Stahl zu produzieren. Von 2033 an will der Stahlriese seine Emissionen um ganze 95% senken. Mit Appellen an die Politik hält man sich hier aber beim Kanzlerbesuch zurück. Auch beim Mittelständler Lapp aus Schwaben ist der Ton gegenüber dem Kanzler freundlich. Firmenchef Matthias Lapp übermittelt sogar einen Wunsch seines kleinen Sohnes.
Aber kannst du ein Foto noch mit dem Bundeskanzler machen? Dachte ich, machen wir das schnell, wenn es geht bei Ihnen. Super. So, vielen Dank. Danke Ihnen, alles Gute und toi toi. Sie haben es ja nicht leicht hier.
Für den Kanzler ging der Besuch gegen Mittag zu Ende. Die Messe selbst dauert noch bis Freitag an.
Am Ende könnte Ex-Präsident und Präsidentschaftsbewerber Donald Trump zu einer Geld-, Bewährungs- oder sogar Haftstrafe verurteilt werden. In diesem ersten von mehreren Prozessen, die ihm ins Haus stehen. In New York sind vergangene Woche die 12 Geschworenen ausgewählt worden. Nun geht der Strafprozess wegen angeblich gefälschter Firmenunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen in die zweite Runde. Charlotte Voss.
Bei knatschblauem Himmel sind alle Beteiligten im Gericht in Manhattan eingetroffen. Der prominente Angeklagte, der ehemalige US-Präsident Donald Trump, in blauem Anzug, weißem Hemd und mit blauer Krawatte. Im Gerichtssaal sitzen jetzt die 12 Geschworenen ganz in seiner Nähe. Ihnen wird zum Auftakt nochmal ihre verantwortungsvolle Aufgabe erklärt. Sie sollen unvoreingenommen, allein auf Basis der Beweise, zu einem einstimmigen Urteil finden. Außerdem halten Anklage und Verteidigung ihre Eingangsplädoyers. Die Staatsanwaltschaft hat dafür 45 Minuten Zeit. Sie wirft Trump Betrug und Verschwörung vor, und zwar im Kontext mit $130.000 Schweigegeld. In der absoluten Hochphase vor der US-Wahl 2016 hat Trump laut Anklage versucht, Berichterstattung über eine angebliche Affäre mit Pornostar Stormy Daniels zu verhindern, um schlechte Presse von potenziellen Wählern fernzuhalten. Trumps Anwalt Michael Cohen gilt als Mittelsmann. Entsprechende Rück- und Honorarzahlungen an ihn wurden laut Staatsanwaltschaft vorsätzlich vertuscht und als Rechtsberatung deklariert. Trump bestreitet alles und plädiert auf nicht schuldig. Die Verteidigung hat für ihr Eingangsstatement 25 Minuten Zeit. Sie hält die Anklageschrift für konstruiert und politisch motiviert. Die amerikanischen TV-Sender sind mit großen Teams vor dem Gericht und übertragen seit dem Morgen live. Sie haben mehrere Kollegen im Gerichtssaal sitzen, die zwar nicht filmen dürfen, aber fast in Echtzeit Informationen nach draußen weitergeben.
Heute ist Earth Day. Proklamiert unter anderem von den Vereinten Nationen. Mit diesem Tag soll traditionell der Umgang mit den Ressourcen der Erde thematisiert werden. In diesem Jahr geht es den Initiatoren um Plastik und was es anrichtet, etwa in Flüssen und Meeren. Besonders betroffen ist Südostasien mit seinen Urlaubsparadiesen. In Thailand sucht man Strategien gegen das Plastik, das an Korallen hängt und in Tieren zu finden ist. Ein Verein in Phuket will den Müll jetzt mit Freizeittauchern systematisch erfassen. Angelika Henkel.
Unter Wasser vor Thailands Küste. Die Fische leuchten bunt. Blasen wabern an die Wasseroberfläche. Doch diese Taucher haben neben der Schönheit der Unterwasserwelt anderes im Blick. Auf einer Koralle hat sich ein Stück Schnur verheddert. Mit einem Messer schneidet der Taucher das Plastikgarn durch. Es ist ein Stückchen Fischernetz. Oben, über dem Wasser, erklärt Umweltschützerin Salisa 3PP Siriwat, dass das oft vorkommt. Wir finden ständig ausrangierte Netze. Die Hobbytaucher sammeln sie ein. Manche bringen den Müll auf die Deponie. Andere zählen die Stücke, aber einen richtigen Überblick haben wir nicht. Ihr Ziel, so erzählt sie der Nachrichtenagentur Reuters, ist es, belastbare Zahlen zu ermitteln. Unter Wasser den Plastikmüll einsammeln, ihn dann vermessen und systematisch buchführen. Und mitmachen sollen gerade auch Hobbytaucher. Meeresforscher Natchanon Kiatkayonpan vom Thai Marine Ecology Center findet die Idee gut. Sobald wir Netze entdeckt haben, schreiben wir alles auf. Datum, Tiefe, welche Art von Netz und auf welcher Korallenart, ob auf Felsen oder auf Sand, es gefunden wurde. Beim Tauchkurs wird auch geübt, wie man unter Wasser die Maße nimmt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben einen Sack voll Plastikmüll aus dem Wasser geholt. Sie hiefen ihn auf eine Waage. 16 Kilo weniger Plastik hier am Strand bei Phuket. Ein Erfolg, sagt Aktivistin Salisa Dreipipi Sirivat. Sobald wir die Infos von den Tauchern haben, können verschiedene Organisationen anhand der Daten sehen, was zu tun ist. Sei es durch Politik, Gesetze oder wie auch immer. Fakten, die auch die Tierärzte interessieren. Eine große Meeresschildkröte ist verendet. Sie wurde am Strand angespült. Die Wissenschaftler wollen sehen, warum. Beim Sezieren finden sie im Magen Kunststoff. Es ist Fischergarn, ein daumengroßes Stück. Die Schildkröte hatte es verschlungen. Hier bei der Tierrettungsstation Phuket kennen Sie das schon, sagt Chefin Patcharapon Kiamong. Die Abfallwirtschaft ist ein sehr großes Problem, national oder sogar global. Da muss viel angepackt werden, um die Probleme, die in der Natur bestehen, die Verschmutzung systematisch zu reduzieren. Ob in Thailand, Vietnam, Malaysia oder Indonesien mit dem Urlaubsparadies Bali, es gibt viele solcher Geschichten. Ob es Plastikflaschen, Strohhalme, Becher oder anderer Zivilisationsmüll ist oder wie vor Phuket verlorene Fischernetze sind, der Müll der Menschen ist zur Gefahr für die Welt unter Wasser geworden.
Angelika Henkel hat berichtet. In gut 3 Monaten beginnt das größte Sportereignis der Welt, die Olympischen Spiele in Paris. Und spätestens dann wird es auch wieder um die Frage gehen, wie viele Medaillen holt Team Deutschland. Zuletzt wurden es ja eher weniger als mehr und das, obwohl die Spitzenförderung des Bundes seit Jahren steigt. Derzeit sind es jährlich 300 Millionen Euro. Als Konsequenz der relativen Erfolglosigkeit soll diese Förderung jetzt erneut grundlegend reformiert werden. Die Pläne liegen seit ein paar Wochen vor. Hinter den Kulissen wird aber weiter heftig um die Details gestritten. Unter anderem beklagen Athleten und Trainer, dass diese soziale Absicherung zu kurz komme. Pierre von der Wühlbecke berichtet, was bei der Sportförderung geplant ist.
Knapp 2 Jahre haben Politiker, Sportfunktionäre und Athletenvertreter gemeinsam an der großen Reform getüftelt. Das Resultat? Der Entwurf für ein Sportfördergesetz. Ein großer Wurf, so sah es zumindest Steffen Rühlke, Abteilungsleiter Sport im Bundesinnenministerium.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wird die gesellschaftliche Bedeutung von Sportförderung beschrieben. Dort werden transparent und klar die Förderbereiche benannt. Und dort wird auch ein neuer und ein moderner Weg beschritten, indem wir nämlich eine neue, unabhängige Sportagentur schaffen.
Diese Sportagentur ist das Herzstück der Spitzensportreform. In Form einer Stiftung soll sie die finanzielle und sportliche Planung vereinen und verantworten. Zentrales Anliegen ist die Entbürokratisierung. Und die ist auch dringend notwendig, sagt Olaf Tabor, der beim Deutschen Olympischen Sportbund, also der Dachorganisation des deutschen Sports, für Leistungssport zuständig ist.
Alleine die Tatsache, dass wir im schlimmsten Fall 7 verschiedene Institutionen beteiligt haben an einem Förderprozess, macht deutlich, dass wenn wir das reduziert bekämen auf im Idealfall 2 Parteien, nämlich einmal die Agentur und die geförderte Institution, dann würden wir allein deswegen Prozesse reduziert bekommen. Dann könnten sich unser Leistungssportpersonal auch wieder auf das konzentrieren, was sie eigentlich tun wollen.
Nämlich Athletinnen und Athleten in die Weltspitze führen. Trotzdem gab es für den Gesetzesentwurf viel Kritik, auch von Olaf Tabor vom DOSB.
Es hat aus unserer Sicht jedenfalls noch nicht den Charakter, dass es tatsächlich zu den wesentlichen Vereinfachungen und den Reduzierungen von bürokratischen Hürden führt. Es ist nicht hinterlegt, wie das sein soll und wie das gehen soll. Dafür ist eigentlich ein Gesetz da.
Und dazu kommt Kritik am Einfluss der Politik, und zwar an einem konkreten Punkt.
Die aktuelle Beschreibung innerhalb des Gesetzestextes sieht vor, dass es ein Vetorecht gibt, das wir derzeit nicht für erforderlich halten.
Das Innenministerium aber schon. Schließlich geht es hier um mindestens 100 Millionen Euro Steuergeld. Warum so intensiv über den Gesetzesentwurf gestritten wird, bringt Steffen Rühlke vom Bundesinnenministerium prägnant auf den Punkt.
Natürlich geht es auch um Macht.
Und um Einfluss. Denn die personelle Besetzung der geplanten Agentur entscheidet darüber, wer die Spitzensportförderung in Zukunft gestalten kann. Und da wollen auch die Athletinnen und Athleten dabei sein. Das ist das Anliegen von Maximilian Klein von der Organisation Athleten Deutschland.
Alle sagen immer, es geht um die Athletinnen und Athleten, um die Trainerinnen und Trainer. Wenn diese Gruppen wirklich so wichtig sind, dann müssen sie auch in den Strukturen der Leistungssportreform vertreten sein.
Darüber und über viele andere Punkte wird derzeit intensiv gerungen. In einem Punkt sind sich alle Akteure aber einig. Die Spitzensportreform ist zwingend notwendig, um den deutschen Leistungssport nach vorne zu bringen.
Das Wetter. Am Abend und in der ersten Nachthälfte sind im Saarland noch ein paar Schauer unterwegs. Dann wird es trocken bei Tiefsttemperaturen zwischen 0 und minus 3 Grad. Morgen am Dienstag starten wir häufig mit viel Sonnenschein. Es bleibt dann auch bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen morgen auf 7 bis 11 Grad. Am Mittwoch viele Wolken, anfangs Schneeregen oder sogar Schnee möglich. Im Tagesverlauf Sonne, Wolken, Regen und Graupelschauer. Im Wechsel Höchstwerte 5 bis 9 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.